Deutschlandfunk. Der Tag.
Ja, einen schönen guten Tag.
Da schließe ich mich doch dem Bundeskanzler an. An einem Tag, an dem Olaf Scholz eine Art Zwischenbilanz der von ihm ausgerufenen Zeitenwende ziehen wollte, mit seiner Rede bei der Tagung der Bundeswehr. Was man von dieser Rede mitnehmen kann und was offen blieb am Ende, dazu gleich die Analyse von meinem Berliner Kollegen Stefan Detjen.
If the Queen can work till the age of 96, two days before she dies, we can stand in a queue for 3 hours. It's that simple, really, you know.
Wenn die Queen mit 96 noch 2 Tage vor ihrem Tod gearbeitet hat, dann können wir auch 3 Stunden warten. So einfach ist das für Geraldine, mit der zusammen meine Kollegin Sandra Pfister in London über Stunden Schlange gestanden hat, auf dem Weg in die große Halle in Westminster, in der Britinnen und Briten gerade am aufgebahrten Sarg Abschied von der Queen nehmen. Wir reihen uns auch mit ein an diesem 16. September 2022. Der Tag im Deutschlandfunk heute mit Jasper Barenberg.
Ich glaube, es war für alle in der Gruppe wichtig zu sehen, dass sie nicht alleine sind mit dieser Trauer, es wirklich nochmal zu spüren. Das ist dieses Gemeinschaftserlebnis und dieser gemeinsame Schlusspunkt. Wir haben das Gefühl, die Queen hat viel für uns getan. Die stand im Dienst dieses Landes. Und das war unsere Art, ihr was zurückzugeben. Gut, dass wir da waren.
Klartext wurde von Olaf Scholz erwartet. So hat es der Bundeskanzler selbst formuliert am Beginn seiner Rede vor Soldatinnen und Soldaten und weiteren Gästen am Vormittag in Berlin. Klartext zur Rolle und zur Zukunft der Bundeswehr. Was kann man von dieser Rede mitnehmen? Was sollte man von dieser Rede mitnehmen? Das habe ich meinen Kollegen Stefan Detjen in unserem Berliner Studio gefragt.
Da gibt es 2 Ebenen. Das eine ist die Ebene des breiteren, auch internationalen Publikums. Und wir erwarten, ich schließe mich da ein, vom Kanzler zurzeit insbesondere Antworten auf die Frage, wie es sich jetzt mit den Waffenlieferungen an die Ukraine verhält. Da erleben wir, dass der Druck auf die Bundesregierung von innen, aus der Koalition, aber auch von außen weg, wächst. Jetzt doch andere Waffen, Kampfpanzer, Mannschaftspanzer, den Marder zu liefern. Da gab es keine Antworten des Bundeskanzlers. Und dann gibt es die Perspektive der Soldaten, der Soldatinnen und Soldaten, die da im Raum waren und sich dann auch an der Diskussion mit dem Kanzler beteiligt haben. Und die wollten natürlich ein Bekenntnis des Kanzlers zu seinen Zielen, die Bundeswehr besser auszustatten. Und ich glaube, da haben sie Zeichen, sehr starke Signale, sagen wir mal, der politischen, persönlichen und finanziellen Zuwendung bekommen.
Mhm, denn der Kanzler hat dann zunächst erinnert, dass er schon vor Beginn des Krieges von Russland gegen die Ukraine auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, dass selbstverständlich die Bundeswehr gut ausgerüstet und ausgestattet sein soll. Er hat gesagt, das gilt nach wie vor. Und er hat das dann in zahlreichen Wendungen eigentlich nochmal bekräftigt, unter anderem mit der Wendung, dass es ja anscheinend ein Missverständnis gebe, was das 2%-Ziel angeht und dass er nochmal bekräftigen und unterstreichen wolle, dass das auf Dauer gemeint ist und die Bundeswehr damit auch planen könnte. Meinst du solche Passagen der Rede, wo er das zum Beispiel nochmal bekräftigt hat?
Ja, zum Beispiel. Also der Eindruck eines Missverständnisses, das bezog sich ja darauf, dass er in der Rede vom 27. Februar, in der Zeitenwenderede im Bundestag, ja die Formulierung verwendet hatte, und wir werden die Bundeswehr dann dauerhaft aus dem Haushalt mit 2% und mehr ausstatten. Da ist immer wieder gesagt worden, diese beiden Elemente, dauerhaft und mehr, wie verhält es sich damit? Und er hat jetzt nochmal klar gemacht, das gilt dauerhaft. Das ist immer noch eine haushalterische Rechenaufgabe. Wir wissen, dieses Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, das reicht zusätzlich zu den im Haushalt eingeplanten Mitteln für 5 Jahre etwa, um dieses 2%-Ziel zu erreichen. Und dann muss man sehen, dann muss das eigentlich in den normalen Haushalt dann zusätzlich noch eingepreist werden, wenn man nicht mit solchen Sondervermögen immer weiter wirtschaften will. Aber wer weiß, wer dann an der Regierung ist. Aber ich glaube, das Entscheidende war dieses Bekenntnis, ich stehe dazu, das hat er, du hast das gesagt, sehr stark akzentuiert. Wir können uns auch mal einen Ausschnitt anhören, wie er das gesagt hat. Und dann kann man auch darauf achten, mit welcher Stimme der da spricht. Das fand ich auch auffällig. So ein sehr ruhiger, Bundeskanzler, wer den noch in Erinnerung hat, letzte Woche bei der Generaldebatte im Bundestag, diesen erregten, fast wahlkämpferischen Olaf Scholz. Hier jetzt nochmal ganz anders der Scholz, wie wir ihn aus vielen Auftritten kennen. Und ich fand fast betont in seiner Stimme eben sehr, ja, wie will man sagen, ruhig, besonnen. Manche würden vielleicht sagen, der Scholz-O-Mat. Ich spiele das mal kurz ein.
Bitte denken Sie nicht, dass das jetzt mit dem Sondervermögen nur eine Ausnahme ist und danach alles so wird wie zuvor. In den vergangenen knapp 7 Monaten seit Russlands Angriff auf die Ukraine ist bereits mehr geschehen als in den Jahren davor. Das Sondervermögen ist Realität. Auch meine Aussage, dass wir den Verteidigungshaushalt auf 2% des Bruttoinlandsprodukts steigern werden, gilt. Und damit können Sie auch planen.
Ja, so das war der Sound des Kanzlers da heute vor der Truppe.
Ja, ich will noch einen weiteren Ton gerne anschließen. Da ist das Signal nicht nur, Sie in der Bundeswehr können sich alle darauf verlassen, dass ich das ernst gemeint habe und dass ich weiter dazu stehe, sondern dann ging es so ein bisschen auch um die Rolle der Bundeswehr, nicht nur für die Bundesrepublik, sondern im Rahmen von EU, NATO und allen westlichen Verbündeten. Und da fand ich ja doch die Wendung, die er da genommen hat, ziemlich stark, die Worte, die er da benutzt hat. Ich spiele das mal ein.
Deutschland ist bereit, an führender Stelle Verantwortung zu übernehmen für die Sicherung und Sicherheit unseres Kontinents. Als bevölkerungsreichste Nation mit der größten Wirtschaftskraft und Land in der Mitte des Kontinents muss unsere Armee zum Grundpfeiler der konventionellen Verteidigung in Europa werden, zur am besten ausgestatteten Streitkraft.
Also das ist mir dann schon hängen geblieben, die am besten ausgestatteten Streitkräfte auf dem Kontinent. Erfüllt er also das jetzt rhetorisch, was ja von anderen auch ins Spiel gebracht wurde als Ergebnis der Zeitenwende, mehr Führungsverantwortung übernehmen, auch das nochmal sozusagen dreimal unterstrichen in dieser Rede?
Ja, das ist ja sowohl dieses Element Führungsverantwortung, da können wir gleich nochmal drauf kommen, aber auch dieser Anspruch in der Tat, die am besten ausgestattete Armee auf dem Kontinent. Das ist wirklich eine sehr klare Ansage, eine sehr hochgelegte Ziellatte. Aber das ist der Anspruch, an dem sich die Regierung messen lassen will. Und wenn man sich vor Augen führt, in Erinnerung ruft, wie früher auch in der Großen Koalition gerade aus der SPD heraus diskutiert worden ist, wenn da gesagt wurde, wir müssen die NATO-Ziele erreichen, wir müssen unsere Verpflichtungen erfüllen, die wir gegeben haben, dann kann man sich ausmalen, was das auch an innerer Überzeugungsarbeit möglicherweise auch in Zukunft nach wie vor bedeuten wird. Mit dem Führungsanspruch, da kommt man dann natürlich gleich wieder zu dem anderen Thema, nämlich zu der Frage Waffenlieferungen an die Ukraine, wo ja jetzt auch da die Erwartung, die Forderung, Deutschland müsse neue Panzergattungen, den Leopard, den Marder liefern, mit diesem Begriff Führung verbunden wird. Denn Scholz hat ja immer gesagt, und das wird auch immer wieder vom Kanzler, von seinen Beratern betont, wir machen alles, was wir können, aber nie im Alleingang. Wir orientieren uns immer daran, was andere tun. Und das gerät jetzt in die Diskussion, was bedeutet auf diesem Feld eigentlich Führung? Kann, darf, sollte Deutschland da in der Frage der Waffenlieferungen jetzt möglicherweise auch vorangehen und als erste Nation in diesem Bereich von Kampfpanzern oder Mannschaftspanzern einsteigen?
Und wie beurteilst du das? Denn inzwischen ist in der Debatte ja hinlänglich klar geworden, mehr wäre möglich, also sozusagen das Gerät ist verfügbar, aber die SPD vor allem und an der Spitze gewissermaßen der Bundeskanzler, das sind die beiden Kräfte, die bei der Weigerung bleiben, diesen Schritt zu gehen, selbst wenn es aus der eigenen Koalition ja entsprechend deutliche Forderungen jetzt gibt. Welchen Reim machst du dir in diesen Tagen darauf, dass der Kanzler für den Moment an dieser Grenze stehen bleibt?
Ja, zunächst muss man nochmal sagen, in der Tat, das kommt aus der Koalition immer deutlicher. Wir können mehr, wir müssen mehr tun, auch von den Grünen, von der FDP kennen wir diese Stimmen seit langem, aber auch von den Grünen. Ricarda Lang, die Co-Vorsitzende der Grünen, hat sich in diesem Sinne jetzt auch geäußert. Also da kommt der Druck. Aber die entscheidende Stimme in dieser Debatte, das war die der US-Botschafterin Amy Goodman, die in dieser Woche in einem Fernsehinterview gesagt hat, ja, wir können uns da mehr von Deutschland vorstellen und auch diese Erwartung an deutsche Führung geäußert hat. Und das ist ein interessantes Signal jetzt der Vertreterin des US-Präsidenten Biden hier in Deutschland, denn Olaf Scholz hat sich noch in der letzten Woche wieder darauf berufen, ja, der US-Präsident selbst sieht das ja gar nicht anders als ich. Er verweist da immer auf einen Artikel, den Biden im Sommer in der New York Times geschrieben hat. den man auch so verstehen konnte, so verstehen musste, dass Biden da Vorsicht geäußert hat bei Waffenlieferungen und Grenzen auch gezogen hat und gesagt hat, bestimmte Formen von Offensivwaffen, zum Beispiel Waffen, mit denen das russische Territorium direkt bedroht werden könnte, die werden wir nicht liefern. Darauf hat sich Scholz immer wieder berufen und jetzt kommt dieses Signal der neuen amerikanischen Botschafterin hier, dass die Frage aufwirft, ist da vielleicht doch eine Erwartung in den USA, dass Deutschland jetzt in diesem Feld vorangeht. Die Berater von Scholz, und ich hatte auch da jetzt nochmal die Gelegenheit, da Stimmen und Stimmungen zu hören, die sagen nochmal, nein, nein, wir sind da vollkommen im Einklang mit dem Weißen Haus, wir hören da auch nichts anderes, auch in den USA, da gibt's keine, wird keine Erwartung an uns herangetragen, jetzt wirklich diese Panzer, die Marder oder die Leopardpanzer zu liefern. Gleichzeitig wird auch im Kanzleramt immer wieder betont, das ist eine dynamische Entwicklung. Wir haben das immer wieder ja gezeigt. Wir passen uns an die Entwicklungen auf dem Schlachtfeld, an die Abstimmungen mit den Alliierten. Und niemand will ausschließen, dass man da vielleicht doch nochmal die Haltung ändert. Aber im Moment, die Gelegenheit jedenfalls jetzt bei dieser Bundeswehrtagung, die hat Scholz nicht ergriffen. Da hat er sich überhaupt nicht mehr zu diesem Thema geäußert.
Er hat ja noch eine weitere Gelegenheit, noch im Laufe dieses Tages. Am späten Nachmittag wirst du mit ihm für den Deutschlandfunk das Interview der Woche aufzeichnen. Ist das ein Punkt, wo du versuchen wirst, noch mal etwas stärker die Haltung des Bundeskanzlers herauszukitzeln und die Frage aufzuwerfen, wie strikt er eben bei dieser Haltung bleiben wird oder welche Beweglichkeit er da möglicherweise in der nächsten Zeit entwickeln muss?
Ja, natürlich, weil erstens das eben nun ein sozusagen politisch heißes Thema ist. Wir sehen, wie sich da die Diskussionslage verändert, wie der Druck von allen Seiten steigt und diese ständigen Verweise darauf, das ist eine dynamische Entwicklung, unsere Haltung dazu ist nicht zementiert, die zwingt ja gerade dazu, bei jeder Gelegenheit nachzufragen, und hat sich jetzt was verändert? Hat sich vielleicht seit heute Morgen der Rede beim Bundeswehrverband bis heute an den frühen Abend, wenn er dann hier zu uns ins Hauptstadtstudio kommt und das Interview der Woche gibt, nochmal was verändert? Klar, das ist eine Frage, die werde ich dem Bundeskanzler stellen. Und natürlich wird das Thema Ukraine da ein Schwerpunkt in dem Interview sein. Es wird ein sehr außenpolitisch geprägtes Interview, weil wir auch vorausblicken wollen auf die kommende Woche, wenn der Bundeskanzler dann nach New York reist zur UNO-Generalversammlung und das Thema dort natürlich auch eine ganz große Rolle spielen wird.
Insgesamt 5 Nächte und 5 Tage lang ist der Sarg mit dem Leichnam von Queen Elizabeth II. In Westminster Hall aufgebahrt, dem ältesten Teil des britischen Parlaments am Ufer der Themse, mitten in London. Und auf 7 Kilometer Länge ist die Schlange der Menschen angeschwollen, die über Stunden geduldig warten, um dort Abschied zu nehmen. Davon hat sich meine Kollegin Sandra Pfister nicht abschrecken lassen und hat sich in den Abendstunden auf den Weg gemacht, um sich einzureihen.
Ja, es war gar nicht so leicht, das Ende der Schlange zu finden, denn die Bobbys, die da rumstanden, die Polizisten, gaben ganz unterschiedliche Angaben, wo denn jetzt das Ende der Schlange ist. Und irgendwann habe ich sie dann gefunden. Das war an der London Bridge. Also man hat so die Tower Bridge, diese berühmte Tower Bridge im Rücken. Und rechts von mir war dann London Bridge und da begann die Schlange. Und das ist erstmal nur so ein kleines Grüppchen von Menschen gewesen, die auch alle gesucht haben. Und wir haben uns eigentlich schon da zusammengefunden, schon bei der Suche der Schlange.
Und das Ziel war außerhalb deines Blickfelds. Also du hattest das Ziel gar nicht im Blick am Anfang.
Damit meinst du das Ziel im Blick, dass man von da aus nicht sehen kann,
wo man hin will.
Wo Westminster ist?
Genau.
Nee, der Westminster ist tatsächlich von da aus mehr als 4 Kilometer entfernt. Man kann von da aus nicht bis Westminster sehen. Grunde genommen ist das der Punkt, wo man aufs Bankenviertel guckt. Das ist also wirklich noch ein gutes Stück weg.
Okay, und du hast gesagt, du hast gleich dich mit dieser Gruppe zusammengefunden. Also wir haben in deiner Reportage ja sehr viele Stimmen gehört von anderen in deiner Umgebung, die da auch unterwegs sind, auch warten und auch hoffen und bangen, wann sie da ankommen werden in Westminster Hall. Jetzt habe ich mir notiert 3 oder 30 Stunden. Das war auch nicht so richtig klar am Anfang, wie lange das mutmaßlich dauern würde. Auf was hast du dich denn eingestellt, als du dich da eingereiht hast?
Eher auf die Nacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zwar ein bisschen Hoffnung geschöpft, weil ich gesehen habe, dass es kurz vor Westminster relativ zügig voranging. Also die Leute sind so im Spazierschritt da marschiert. Und dann dachte ich, okay, das sind keine 30 Stunden. Und auch die Bobbys sagten,
Sie rechnen damit, dass das irgendwas zwischen 6 und 12 Stunden sein könnte. Sie können es aber auch nicht genau sagen. Und dann dachte ich, okay, das ist meine Chance. Und ich glaube, so haben es viele andere auch wahrgenommen. Wenn die Schlange sich noch nicht ganz bis in den Süden wickelt, dann haben wir hier noch eine Chance.
Okay, und du hast auch gesagt, es ging so im Schritttempo voran. Da stelle ich mir vor, gibt einem ja erstmal ein gutes Gefühl, dass man nicht irgendwo steht und dann tatsächlich steht und wartet, sondern dass es irgendwie Schritt für Schritt weitergeht und man das Gefühl hat, okay, es bewegt sich auf das Ziel zu zumindest.
Ja, das war psychologisch ganz wichtig und das haben die Engländer auch echt gut organisiert. Die wissen, dass man es besser erträgt, wenn die Schlange sich bewegt. Es war also bei weitem nicht so, dass man sich da hätte hinsetzen können oder Picknick machen. Manche hatten ja auch Decken dabei. Dazu kam es überhaupt gar nicht, weil die Schlange sich immer in einem gemächlichen Tempo voranbewegte. Und es war so ein bisschen wie ein sehr gepflegter Abendspaziergang an den Highlights der Londoner Innenstadt vorbei. Also man konnte da wirklich so ganz in Ruhe rüber gucken, irgendwie auf die City von London. Dann geht man vorbei am Globe Theater, also an diesem Shakespeare Theater. Dann kommt die Tate Modern, auf der anderen Seite St. Paul's Cathedral, die Millennium Bridge, das National Theatre. Also man konnte das alles ganz in Ruhe irgendwie im Abendlicht angucken und dann kam irgendwann das London Eye und da war es dann auch schon dunkel.
Bist du denn sozusagen das Mikrofon in der Hand dahin gegangen und hast dich eingereiht in dem festen Vorsatz, die Sache durchzuziehen, oder warst du dir am Anfang da noch gar nicht so sicher und hast überlegt, na, vielleicht habe ich irgendwann genug Material zusammen von diesen wartenden und laufenden Menschen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das selber unbedingt bis zum Ende durchhalten will. Oder war das schon dein fester Vorsatz?
Ich muss sagen, nach der ersten halben Stunde war das mein fester Vorsatz, denn diese Gruppe, die war so nett, von Anfang an so nett und so welcoming. Die haben es einem alle so leicht gemacht. Die haben es versucht, es sich gegenseitig leicht zu machen, indem sie Smalltalk aufrechterhalten haben, indem sie sich gegenseitig gezeigt haben, was sie da zu essen dabei haben, wie sie vorbereitet sind. Dann war mir klar, ich will da dabei sein, denn ich glaube, dass es eine wertvolle Erfahrung ist, zu sehen, wie die Menschen, die hier starten, da wieder rauskommen. Mich natürlich eingeschlossen, aber dieses Gruppengefühl, das war von Anfang an sehr stark. Wir erleben hier was gemeinsam.
Und was waren das für Menschen um dich herum? Waren die spontan da? Waren die geplant da? Sind die von weit her angereist? Was waren das für Leute?
Es waren in der Mehrzahl welche, die es nicht geplant hatten. Also mein Grüppchen um mich herum war interessanterweise, also Geraldine, die habe ich da beschrieben, und ihren Mann, die haben Tage vorher gesagt, wir fahren dahin. Geraldine, die hat auch so einen Bezug zur Queen, die hat am gleichen Tag Geburtstag und die hat gesagt, bei meiner Geburt wurde die Nationalhymne gespielt, da gehe ich hin. Dann gab es noch einen, der es geplant hatte, Jerry, der arbeitet bei Airbus, der hat sich extra freigenommen, vorgearbeitet, der hatte auch jede Menge Proviant dabei. Der hatte das richtig durchdacht. Und dann direkt neben mir, die erste, die ich kennengelernt habe, das war Sue, eine Rentnerin, so Mitte 50. Und die hatte mittags diese Parade gesehen im Fernsehen, bei der die Queen ja dann von Buckingham Palace nach Westminster Hall gebracht wird. Und das hat die so berührt, dass sie sich dann in den Zug gesetzt hat und gesagt hat, ich fahre jetzt die 2 Stunden, das mache ich mit. Und dann noch 2 wirklich auch sehr interessante Jüngere direkt vor mir. Die waren so Ende 20, die arbeiten in der City und in Shoreditch, kamen in Arbeitsklamotten. Bei dem einen, da hatte die Mutter gesagt, du geh da mal hin, halt mir Platz in der Schlange frei, das ist toll für uns. Und der andere, der ist vor 20 Jahren eingewandert aus Rumänien und hat gesagt, ich habe ein Eid abgelegt auf die Queen, als ich eingebürgert wurde vor 20 Jahren. Ich glaube, das ist der Ort, wo ich hier sein sollte. Ich fühle mich ihr verbunden.
Nun stelle ich mir vor, dass es unendlich viele Menschen in Großbritannien insgesamt gibt und natürlich viele auch in London, die trauern, die das auch sozusagen dann doch als Schock erleben und erlebt haben. Aber nicht alle machen sich jetzt auf den Weg, sich da einzureihen, um den Sarg in Westminster Hall noch einmal persönlich zu sehen und sich gewissermaßen ja auch persönlich dann verabschieden zu können. Hast du in diesen Gesprächen mit dieser netten Gruppe rausgefunden oder hat sich da das ergeben, dass es so etwas wie ein gemeinsames Motiv gibt, warum nun genau das zu tun den Menschen noch wichtig war?
Ich glaube, die meisten haben das Gefühl, dass ihnen hier ein Bindeglied verloren geht und sowas wie eine Großmutter, die immer Teil ihres Lebens war. Ich glaube, es ging auch, das habe ich immer wieder rausgehört, es ging auch ein bisschen darum, dieses Gemeinschaftserlebnis zu haben, im Sinne von, wir sind ein ziemlich zerrissenes Land. Wir haben Streitigkeiten wegen des Brexit. Wir sind zwischen links und rechts zerrissen. Irland, Schottland gibt es Absatzbewegungen. Wir haben Energiekrisen. Wir reden nur noch über Probleme. Wir wollen hier etwas haben, was uns verbindet. Und diese Ehrfurcht vor der Queen und vor ihrer Arbeitshaltung, die eint uns. Und das haben die versucht, in dieser Menge wiederzufinden.
Und jetzt seid ihr also gemeinsam quasi und jeder für sich natürlich auch unterwegs, immer weiter voran, immer in diesem Schlendermodus, in diesem Spaziergangmodus. Und die erste Stunde geht rum und die zweite Stunde geht rum und die dritte Stunde geht rum. Und es geht vielleicht auch nicht immer so zügig weiter, wie das am Anfang der Fall war. Wie hat sich eure Stimmung dann im Laufe dieser dann am Ende sehr vielen Stunden möglicherweise auch verändert? Vielleicht in Momenten, wo es dann mal alle zum Stehen kam, sozusagen wurde das dann doch ein bisschen hart auf die Dauer?
Es wurde so nach der vierten Stunde ungefähr hart. Also man sah Westminster schon auf der anderen Seite und man sah es schon relativ lange. Und es fühlte sich so an, als seien das nur noch 500 Meter. Einmal über den Lambeth Bridge rüber und dann stehen wir vor Westminster. Und da ging es nicht mehr voran. Da glaubten alle noch, dass sie es noch an diesem Tag schaffen können. Also, dass es Mitternacht wird. Und dann wurde es härter. Denn ab da ging das dann in so kleinen Serpentinen voran. Und im Endeffekt stellte sich raus, das hat dann nochmal 5 Stunden gedauert durch diese Serpentinen. Das waren nochmal 3,5 Kilometer, wo die Leute quasi auf 500 Metern, 400 Metern in Serpentinen gehen lassen. Und da wurde es schon, man merkte, alle wollten sich mal setzen, die Beine taten weh. Eine von uns hatte, die Anita, die hatte einen Klappstuhl dabei, den musste sie aber abgeben. Da wurde es beschwerlich, aber eigentlich, es hat sich keiner so richtig beschwert. Die haben sich wirklich alle Mühe gegeben, sich so gegenseitig bei Laune zu halten. Dann wurde Essen geteilt. Und das letzte Tief kam dann wirklich so 1,5 Stunden, bevor wir rein durften. Dann kam nämlich eine Nachricht, es ging erstmal gar nicht mehr weiter. Dann kam jemand raus und hat gesagt, so, jetzt wird Westminster Hall geputzt. Und es war 2:30 und Westminster Hall wird geputzt und keiner wusste, dauert es 20 Minuten, dauert es eine Stunde. Aber auch diese Guards waren total klasse, die machen dann echt so ein Cheer-up, so von wegen, ich stehe hier auch schon seit 20 Stunden, das schafft ihr auch noch. Und dann haben die Leute applaudiert, alle waren erleichtert und haben gesagt, ja, okay, gut, this is the spirit, das machen wir dann nochmal. Und dann haben sie alle nochmal zusammengerissen und nochmal versucht, nicht aufs Klo zu gehen und nochmal versucht, die Beine zu stretchen, aber da ging es schon einigen richtig schlecht.
So, und dann der Moment, wo ihr den Ort des Geschehens erreicht, die große Flügeltür zu Westminster Hall. Das war dann ein Moment der großen Erlösung sozusagen?
Für mich persönlich war es so, dass es fast zu schnell ging. Erst wartet man 9 Stunden, dann ist ja erst so eine Art Sicherheitskontrolle wie am Flughafen. Das ist dann sehr funktional. Und dann steht man vor dieser Tür und dann geht es hoppla hopp, das Ding geht auf und dann hat man gefühlte 2, 3, 4 Minuten, um da durchzugehen. Da waren schon alle recht gesammelt und ruhig, aber also hinterher in den Gesprächen merkt man, diese Erfahrung wurde teilweise als nicht so beglückend wahrgenommen, wie sich das viele vorgestellt hatten, weil sie eigentlich keine Zeit hatten, da zu stehen und wirklich mal ihren Kopf zu beugen, ein Gebet zu sprechen, so eine letzte Botschaft mitzugeben. Das ging vielen zu schnell. Und trotzdem waren auch bei uns in der Gruppe dann einige sehr bewegt, weil sie gesagt haben, es war für mich wichtig, diesen Sarg nochmal zu sehen. Denn vorher habe ich es gar nicht kapiert. Die ist jetzt wirklich, wirklich tot. Das war für mich Closure, also ich habe es abschließen können mit dem Blick auf diesen Sarg und auf die ganzen Wachen, die da um sie rumstehen.
I made friends and I feel connected to the people around me. And she continues to do it. Look, we're connecting and we're having these conversations. So she does it even in death, which is quite something, isn't it?
Selbst nach ihrem Tod bringt die Queen die Menschen noch zusammen. So beschreibt es ein Mann, den Sandra Pfister auf dem Weg Richtung Westminster Hall getroffen hat. In ihrer Reportage für den Deutschlandfunk, zu finden natürlich in unserer Mediathek. Das war der Tag an diesem Freitag, dem 16. September 2022. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.